Also die ganz wichtige Botschaft ist, habt keine Angst vor der Inklusion. Sie ist besser als ihr Ruf. Das finde ich ganz wichtig. In den Medien und in vielen Berichten, Gesprächen wird oft über die schwierige Seite der Inklusion diskutiert, weil Leute sagen, wir können das nicht schaffen, wir können das nicht leisten, es ist zu aufwendig, zu teuer, zu schwierig. Lasst euch davon nicht beunruhigen, weil Inklusion hat ganz viele Chancen, über die wird nur weniger gesprochen und geschrieben.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode geht es um das Thema Inklusion. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Gesellschaft und Wirtschaft alle Menschen von Anfang an mit einbezieht? Warum Inklusion nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance ist, erklärt uns die ehemalige Spitzensportlerin und jetzige VdK-Präsidentin Verena Bentele. Liebe Verena, welche konkreten Schritte können Unternehmen ergreifen, um ihre Arbeitsplätze für alle zugänglich zu machen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier, bei Scharf und Sinnig. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Episode Scharf und Sinnig. Ich freue mich sehr, Simon, dass du da bist. Wir sind auch nicht ganz alleine, aber unseren Gast stelle ich ein wenig später vor. Simon, was macht das Leben, was macht die Liebe? Du warst im Urlaub, glaube ich, oder? Du warst ein paar Tage weg.
Ja, tatsächlich habe ich mal irgendwie eine Runde Auszeit genommen. Das ist bei mir immer ganz gut, wenn ich mal wirklich weg bin, weil wenn ich da bin, klappt das nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Dann kommen dann doch wieder die ganzen Sachen auf den Tisch, die man so auf dem Tisch hat. Und insofern war ich tatsächlich ein paar Tage an der Ostsee, das war sehr erholsam und habe so vor dem Sommersport nochmal eine Runde Luft geholt, um die nächsten 6 Wochen durchzuhalten.
Du, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, Inklusion. Das beschäftigt uns beide aus ganz verschiedenen Perspektiven. Ich denke, bei dir aus einer wissenschaftlichen Sicht. Bei mir ist es eher, kannst du gleich korrigieren, du wackelst schon im Kopf. Bei mir ist es aus der privaten Sicht, weil ich habe 2 Kinder, mein älterer Sohn, Thaddäus, 12 Jahre alt, das Angelman-Syndrom, also eine schwere geistige und körperliche Behinderung. Das heißt, wir sind aus privater Natur schon seit 12 Jahren damit intensiv befasst. Wie sieht's bei dir aus? Ist es die wissenschaftliche Perspektive oder wie beschäftigst du dich mit dem Thema?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen eingrenzen. Ich bin ja selbst persönlich kein Inklusionswissenschaftler, deswegen wackel ich so ein bisschen mit dem Kopf. Ich habe Kollegen, die machen genau das. Also die sind in dem Bereich unterwegs. Das ist jetzt nicht mein zentraler Punkt. Da bin ich eher praktisch unterwegs tatsächlich, weil ich bin ja auch ein Bildungsträger noch quasi für Qualitätsmanagement zuständig. Und da haben wir relativ viel mit Inklusion zu tun, spielt eine immer größere Rolle, ist ein immer wichtigerer Ansatz. Das ist streng genommen nicht wissenschaftlich, aber natürlich nur noch theoretisch. Aber trotzdem ist es tatsächlich wesentlich mehr am Menschen, als einfach nur darüber schreiben.
Sehr gut. Simon, ich möchte unseren Gast begrüßen. Wir haben heute eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit bei uns in der Runde. Ich stelle sie kurz vor. Ich denke aber alleine schon durchs Intro wird den meisten irgendwo klar sein, wen wir heute begrüßen dürfen. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz drauf. Von Geburt an blind ließ sie sich durch ihre Behinderung nicht davon abhalten, eine beeindruckende Karriere im Wintersport hinzulegen. Als Biathletin und Skilangläuferin hat sie 12 Goldmedaillen bei den Paralympischen Spielen gewonnen und mehrfach den Titel der Weltmeisterin geholt. Nach ihrer sportlichen Karriere wandte sie sich der Politik zu und wurde 2014 zur Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen ernannt. Seit 2018 steht sie als Präsidentin des Sozialverbands der VdK Deutschland an der Spitze einer der größten sozialen Bewegungen des Landes, wo sie sich leidenschaftlich für Themen wie Pflege, soziale Gerechtigkeit und eben Inklusion einsetzt. Ihre Arbeit und ihr unermüdlicher Einsatz wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Silbernen Lorbeerblatt und dem Bundesverdienstkreuz. Es ist uns eine große Freude. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist, Verena Bentele.
Hey, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Danke euch beiden.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Liebe Verena, es ist schlichtweg, wir haben es im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesagt, unmöglich, dein Engagement, die Erfolge, die ganzen Auszeichnungen in einem kurzen Podcast-Intro angemessen zu würdigen. Trotz alledem möchte ich dir die Frage stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Habe ich in der Vorstellung etwas Wichtiges ausgelassen, das unbedingt vielleicht auch in dem Kontext noch Erwähnung finden sollte?
Nein, also ich finde, es war ganz viel drin und es ist ja das Schöne, im Podcast hat man noch Zeit, sich über Dinge auszutauschen, sprich, wenn du alles erzählt hättest, hätten wir gar nichts mehr zum Quatschen. Und ich bin völlig happy mit allem, was du gesagt hast. Und
da hast du recht.
Bei mir gibt es so viele verschiedene Facetten in meinem Leben, da kann man gar nicht alles so immer erwähnen. Und im Moment ist wirklich das Wichtigste meine politische Arbeit.
Erste Frage, Verena, was treibt dich an? Du bist Präsidentin des VDKs. Da könnte man meinen, das sprengt ohnehin schon die Kapazitäten eines Kalenders. Aber trotz alledem unternimmst du noch so wahnsinnig viele andere Dinge, auch so verrückte Dinge. Ein Trondheim-Oslo-Radmarathon, über 543 Kilometer ohne Schlaf. Was treibt dich an?
Also mich treibt vor allem an, dass ich neue Ziele erreichen möchte, dass ich Erfahrungen sammeln will, dass ich immer wieder auch wissen will, was ich aus meinem Körper und aus meinem Kopf rausholen kann. Das ist für mich alles extrem spannend in meinem Leben und deswegen will ich auch immer noch ab und zu meinen Körper spüren und nicht nur in der Politik arbeiten und mich versuchen, da durchzusetzen mit den Forderungen für den VDK, sondern wirklich auch immer wieder gucken, was kann ich aus mir rausholen? Wo habe ich vielleicht Fähigkeiten, von denen ich bisher gar nicht wusste, dass ich sie habe? Das finde ich total spannend. Und gerade bei so einem langen Radmarathon ist es so, dass auch ich am Anfang gedacht habe, das hältst du nie aus, 540 Kilometer einfach so auf einem Fahrrad. Da drehst du durch und schläfst ein beim Radeln und trotzdem schafft man das. Und der menschliche Körper ist so viel in der Lage. Das ist ganz toll. Das ist für mich immer noch eine ganz schöne Erkenntnis.
Du hast wahrscheinlich schon das nächste Projekt in Planung, oder?
Ja, also ich wollte dieses Jahr ein paar mehr sportliche Projekte machen. Jetzt ist ein bisschen Verletzungspech dazugekommen, aber alles nicht tragisch. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich im Sommer in Berlin, da gibt es einen ganz tollen Lauf, den Mauerweglauf heißt der, da wird genau da gelaufen, wo früher die Mauer stand, sprich 100 Meilen, 160 Kilometer rund um Berlin. Und ich laufe nicht das Ganze mit, aber ich laufe in der Staffel die 58 Kilometer mit einer Freundin. Und das ist, finde ich, auch eine wirklich tolle Möglichkeit, ja, auch noch was Neues zu machen, weil ich bin bisher nur Marathon gelaufen und noch nie länger. Und jetzt laufe ich mal 58 Kilometer.
Sehr gut. Vielleicht eine Frage. Viele von uns, die meisten haben den Begriff Inklusion schon des Öfteren gehört. Viele davon vielleicht auch intensiver. Aber es mag manche geben, die vielleicht noch nicht so deuten können. Würdest du vielleicht mal so aus deiner Warte den Begriff so ein bisschen definieren, so ein bisschen einordnen?
Genau, ich finde, es ist für Außenstehende immer am einfachsten und besten damit erklärt, dass man es auch an dem ein bisschen abgrenzt, was früher so die gebräuchlichen Begriffe waren. Früher hat man ganz viel von der Integration gesprochen, sprich wie Menschen in ein bestehendes System einbezogen werden. Also zum Beispiel, wenn man es jetzt an der Bildung festmacht, dann heißt Integration in der Schule, dass wir ein Schulsystem haben und in dieses Schulsystem sollen irgendwie auch Kinder mit Behinderungen integriert werden, sollen dort eben mitlernen und mitarbeiten. Und was wir aber heute wollen in der Inklusion, ist eigentlich ein Stück weit was anderes. Das haben wir zum Beispiel im Bildungssystem leider keineswegs erreicht. Da sind wir immer noch in der Integration hängen geblieben in meinen Augen. Aber Inklusion bedeutet wirklich ein System so zu gestalten von Anfang an mit den Menschen, die es eben auch betrifft, damit alle Menschen mit diesem System gut leben und arbeiten können. Sprich, was an der Inklusion das Spannende ist, dass Teilhabe nicht nur von denen gestaltet wird, von vielen, für einige wenige, also von Menschen ohne Behinderung, für Menschen mit Behinderung gestaltet wird, sondern Inklusion bedeutet vielmehr, dass Menschen gemeinsam überlegen, wie können wir zusammen leben, wie können wir zusammen lernen, wie können wir barrierefreie Produkte und Dienstleistungen anbieten für alle Menschen. Das bedeutet Inklusion für mich.
Und was für eine Rolle spielt da beispielsweise die Tätigkeit bei der VDK? Wie wichtig ist da solche Lobbyarbeit?
Also die Interessensvertretung oder Lobbyarbeit ist super wichtig, gerade auch für ein Thema wie Inklusion, weil natürlich ein dominantes Thema derzeit überall und aller Orten das Geld ist. Und in der Inklusionsdebatte, Barrierefreiheitsdebatte ist, wie gesagt, das kein Unterschied. Auch da geht es immer darum, wie belastet zum Beispiel eine Verpflichtung, wenn barrierefreier Wohnraum gebaut werden soll. Heißt es dann, dass dafür mehr Quadratmeter genutzt werden müssen? Heißt es, dass dafür noch mehr Regulierung stattfindet? Das finden dann natürlich viele Bauherren und viele Kommunen schwierig, weil der Platz, die Materialien, alles eh knapp ist. Und dann in Anführungsstrichen kommt gerne mal die Ausrede, dass Barrierefreiheit hier noch viel aufwendiger ist und deswegen leider nicht stattfinden kann. Und das ist halt natürlich schon ein Punkt, wo dann Interessensvertretung gefragt und gebraucht wird, weil wir eben sehen, für Inklusion braucht es ganz, ganz viel Veränderung im Bewusstsein, im Verständnis, weil das für viele Menschen sehr weit weg ist. Viele Menschen sehen es als was Abstraktes, was sie in ihrem Leben nicht betrifft, was sie nicht umtreibt, was sie auch nicht brauchen selber, weil sie ja keine Behinderung haben. Und da ist es für ganz viele, auch in der Politik Arbeitende, sehr weit weg. Und da fängt unsere Arbeit an und setzt an, dass wir für Inklusion Bewusstsein schaffen, dass wir auf die Notwendigkeit aufmerksam machen und die Interessen unserer Mitglieder und vieler anderer Menschen wirksam vertreten.
Und was würde man da quasi jetzt von Unternehmen erwarten? Wenn ich jetzt mal an das Thema Arbeitsplatz denke, das klingt jetzt im ersten Schritt bei dem VDK auch logisch immer eher politisch, aber was könnte ich jetzt tatsächlich machen als, sagen wir mal, Arbeitgeber, um mich da offener zu zeigen?
Also was ganz wichtig ist erstmal natürlich, dass du Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit gibst, sich in deinem Unternehmen zu bewerben, das vielleicht sogar irgendwo kommunizieren, zu sagen, Menschen mit Behinderungen machen ja viele Firmen inzwischen, werden bei gleicher Eignung bevorzugt oder dürfen sich hier gerne bewerben. Die Offenheit ist wichtig. Dann ist natürlich auch Barrierefreiheit im Unternehmen was ganz Schönes und Wichtiges, weil je barrierefreier die Möglichkeiten sind, also wenn man bei dir von der Eingangstür ins Büro, zur Toilette, in die Kaffeeküche auch mit Rollstuhl oder mit Gehstützen kommen kann, ist schon mal ganz viel geschafft. Wenn du ein barrierefreies Computersystem verwendest in deinem Unternehmen, das auch ich als blinde Nutzerin nutzen könnte, dann bräuchte man nicht irgendwie eine neue Software anschaffen oder bräuchte man nichts verändern. Also Barrierefreiheit im eigenen Unternehmen ist wichtig. Natürlich auch, was bietet das Unternehmen an? Also wie können Menschen mit Behinderung da mitarbeiten? Und da braucht es in ganz vielen Unternehmen noch mehr Verständnis davon, dass Menschen mit Behinderung als mögliche potenzielle Fachkräfte eben auch einen wertvollen, wichtigen Beitrag leisten können im Unternehmen. Und da würde ich mir doch noch ein ganzes Stück mehr davon wünschen, weil für viele Unternehmen im Moment Barrierefreiheit eigentlich eher so ein, wie soll ich sagen, ein bisschen notwendiges Übel ist und nichts, wo sie das Gefühl haben, da kann ich auch für mich ein Potenzial draus ziehen, sondern für sie ist es eher eine Belastung so ein Stück weit und was, wo sie halt jetzt auch noch leider ran müssen und nicht von befreit sind und eben nichts, was sie als zum Beispiel Fachkräftepotenzial sehen. Und da, glaube ich, muss wirklich das Verständnis verändert werden, dass zum Beispiel auch Unternehmen sagen, okay, wenn ich jemand mit einer Behinderung einstelle, kann die Person vielleicht nicht genau das wie jemand anders, hat aber andere Fähigkeiten, kann eine Tätigkeit oder zwei dafür sehr gut und für die kann ich jemanden einstellen. Also vielleicht würde ich mir auch nochmal mehr wünschen, wenn ihr mich auch nochmal in Wünschen fragt, dass da Unternehmen ein Stück weit flexibler werden und genau diese Vielfalt auch für sich als ein Kreativitätspotenzial anschauen in der Unternehmenskultur und auch in der Art, wie gearbeitet wird.
Gibt es eine Idee, wie viele Personen das so sind, wie groß der Bedarf ist? Wenn ich jetzt ein Unternehmen kommen würde und sage, das ist ja eher ein Inselbedürfnis. Ist das ein Inselbedürfnis oder ist das eigentlich wirklich, sagen wir mal, eine große Wucht, die da herrscht?
Also es gibt sehr viele Menschen mit Schwerbehinderung, die eben auch arbeitssuchend sind, die auch gut ausgebildet sind. Zum Teil, also im Schnitt sagt man immer, sind Menschen mit Behinderungen, die arbeitssuchend sind, sogar besser ausgebildet als Arbeitssuchende ohne Behinderung. Und von daher würde ich schon sagen, ist es jetzt nicht direkt ein Inselbedürfnis, aber klar, was ein Stück weit eine Herausforderung sicherlich ist für viele Unternehmen, ist, dass sie sagen, es muss ja auch für die richtige Tätigkeit den Menschen geben, der sich auf diese Tätigkeit bewirbt. Das ist schon bei Menschen ohne Behinderung nicht ganz einfach. Und dann, wenn eben noch was Besonderes hinzukommt, wenn jemand eine Behinderung hat, wird es eben nicht einfacher. Aber es ist möglich und es ist in meinen Augen auch die Anstrengung wert, gerade in Zeiten, wo jedes Unternehmen ja dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht.
Fallen dir Beispielunternehmen ein, an denen man sich irgendwie orientieren kann, die da besonders fortschrittlich schon sind, besonders inklusiv?
Also was vor einigen Jahren so das Lieblingsbeispiel aller in der Politik war, und ich finde das Beispiel einfach schön, deswegen nehme ich es jetzt nochmal her, ist die Firma SAP, die eben Menschen aus dem Autismus-Spektrum eingestellt hat damals, die eben spezielle Möglichkeiten und Fähigkeiten hatten in Computerprogrammierung. Und da wurde eben wirklich ein Job geschaffen oder eine Möglichkeit, wo genau diese Menschen eben ihre Fähigkeiten super einbringen konnten. Es gibt eine Ausbildung für Frauen, die nicht sehen, die bei Gynäkologinnen und Gynäkologen arbeiten als medizinische Tasterinnen, die also dort Brustkrebsuntersuchungen machen und ihren guten Tasten einbringen können. Das sind zwei so ganz spezielle Bereiche, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche. Zum Beispiel habe ich lange mitgewirkt, als ich noch die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung war, an einem Inklusionspreis. Und da wurden ganz viele Unternehmen ausgezeichnet, von ganz kleinen, von einem Bäcker in der Oberpfalz, der einen jungen Mann mit Down-Syndrom eingestellt hat in der Bäckerei, der dort sozusagen eine theoriereduzierte Ausbildung als Bäcker gemacht hat und da wirklich ganz super mitarbeiten konnte und da einen riesen Spaß dran hatte und ja, auch einfach für das Klima im Unternehmen, für Kunden, genauso wie mit Kolleginnen und Kollegen, wirklich ein toller Gewinn war und natürlich auch mitgearbeitet hat. Die haben einen Preis gewonnen, genauso wie natürlich große Konzerne wie Autozulieferer oder Autoindustrie, die natürlich sehr viele Arbeitsschritte haben und halt gesagt haben, gut, man kann auch den einen oder anderen Arbeitsschritt unterteilen und eben dann für das ein oder andere jemanden finden, der genau mit seinen Möglichkeiten zu diesem Arbeitsschritt passt. Das ist ja auch eine andere Herangehensweise. Und ich meine, ja, für manche Unternehmen ist natürlich auch jetzt ein Thema, dass die Unternehmen, die gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, eine sogenannte Ausgleichsabgabe oder die zu wenig Menschen mit Behinderung beschäftigen, die müssen eine sogenannte Ausgleichsabgabe bezahlen, also eine Sanktionszahlung. Und natürlich wollen auch Unternehmen das vermeiden und wollen deswegen auch jetzt schon gucken, dass sie mehr Menschen mit Behinderung einstellen, was ich natürlich richtig finde.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Wie ist das eigentlich erstmal, wenn ich das in der Realität sehen will? Wo ist jetzt der Unterschied für mich als jemand, der versucht, sowas zu organisieren, zwischen Integration und Inklusion? Also der theoretische Unterschied ist mir klar. Aber was bedeutet das jetzt, wenn ich versuche heranzugehen und mich darauf einzustellen?
Also für mich ist das Wesentlichste wirklich, dass wir uns trauen, Systeme mal zu hinterfragen und auch die Menschen mit einzubeziehen, die davon betroffen sind. Ich nehme wirklich am liebsten immer das Bildungssystem, weil da kann man es relativ einfach damit verdeutlichen. In meinen Augen ist in der Bildung das große Problem, wir alle sind in diesem Bildungssystem irgendwie groß und wahnsinnig schlau geworden und in Anführungsstrichen glauben deswegen auch, dieses Bildungssystem passt für alle. Und deswegen haben wir seit Jahren, fast Jahrzehnten, wahrscheinlich das Problem, dass sich das System, da sitzt, steht oder sitzt eine oder einer vorne mit 30 Schülerinnen und Schülern, die in den Bankreihen sitzen, erzählt was und alle sollen irgendwie gucken, dass sie die Arbeitsschritte mitgehen und in dem Tempo lernen. Wenn wir Inklusion in meinen Augen wirklich ernst nehmen würden, müssten wir das Lernen überdenken. Dann müssten wir für die Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, aber auch für Kinder, die hierher kommen und Deutsch gerade neu lernen, ganz andere Lernmöglichkeiten schaffen in kleineren Gruppen, vielleicht auch das ein oder andere Mal in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Und das wäre dann eher Inklusion, wenn ein System wirklich gestaltet wird für viele Menschen und nicht nur für einige wenige.
Das führt mich so ein bisschen zu dem Thema quasi Motivation. Wie ist deine Erfahrung eigentlich damit? Gibt es Menschen, die sind von innen motiviert? Das denke ich mal trifft bei dir zu, quasi sich gewisse Ziele zu setzen, darauf hinzuarbeiten und die umzusetzen. Sonst würde man das in der Art und Weise nicht schaffen. Und gibt es natürlich auch gerade bei Menschen, die welche Form von Belastung auch immer haben, oftmals das Problem, dass sie die Erfahrung haben, dass sie eh nicht vorankommen. Dass das alles nicht wirklich klappt und dass es schwierig ist. Was könntest du für solche Menschen mitgeben? Wie kann man Motivation in sich finden?
Also ein für mich wichtiges Beispiel ist halt immer die Frage, was habe ich für Erfahrungen? Wenn die Motivation fehlt, dann ist es ganz oft bei denen der Fall, die natürlich entweder schon ganz viel Frust erlebt haben oder wenn es Menschen sind, denen der Erfahrungshorizont fehlt, die also nie irgendwo in ihrem Privatleben, in der Bildung, im Sport, im Freizeitbereich, in der Arbeit Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatte, dann tun sich Menschen immer verdammt schwer. Deswegen bin ich natürlich auch als ehemalige Leistungssportlerin ein großer Verfechter davon, dass wir gemeinsame Erfahrungsräume und Emotionen schaffen müssen, damit sich Menschen eben auch leichter tun, sich an was Neues ranzutrauen und das eben auch etwas mehr hands-on anzunehmen. Und sich auch von Schwierigkeiten nicht direkt abbringen zu lassen, sondern kreativ nach Lösungen zu suchen, wie man mit diesen Schwierigkeiten umgehen kann. Das finde ich eigentlich ganz wichtig.
Und hast du vorhin gesagt, dass es oftmals ist auch rein statistisch, dass die Arbeitslosen mit Handicap oftmals besser ausgebildet sind als die Arbeitslosen ohne Handicap in der Hinsicht. Da gibt es ja tatsächlich eine relativ große Gruppe, die, sagen wir mal, nicht klassisch belastet sind, dass man sagen kann, das und das ist das Problem, sondern die quasi in so einer Inklusionserfahrung insofern außen vor waren oder außen vor sind, dass man sagen kann, die haben auch nie positive Rückmeldungen bekommen. Dieses Potenzial ist ja auch da. Wenn ich es richtig verstehe, was du sagst, würde für dir im Prinzip eine Form von Inklusion auch das Richtige sein, oder?
Also ich finde auf jeden Fall, und die Frage ist ja eigentlich, vielleicht gar nicht unbedingt, ist Inklusion das Richtige, sondern wie wird sie gemacht? Also das ist, glaube ich, eher der Ansatz. Und wir sehen eben ganz oft, dass von allen Seiten die Hürden eben als größer wahrgenommen werden wie die Chancen. Wenn eben Inklusion nicht wirklich funktioniert, wenn Menschen eben keine positiven Erfahrungen machen, dann sagen sie, Inklusion funktioniert nicht. Ich würde eher die Frage versuchen, andersrum zu stellen. Was tun wir oder was tun wir vielleicht auch nicht? Wo müssen wir vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, andere Techniken, andere Unterstützungsleistungen geben für alle Beteiligten, für alle Seiten, damit die Inklusion funktionieren kann? Das finde ich eigentlich so für mich immer die interessante Frage, weil an sich würde ich erstmal sagen, Inklusion sollte eigentlich für alle Menschen funktionieren. Die Gesellschaft ist nun mal nicht schwarz und weiß, die Gesellschaft ist nicht groß und klein und alt und jung, sondern die Gesellschaft ist genau das alles. Die Gesellschaft ist bunt, die Gesellschaft ist schwarz und weiß, sie ist groß und klein, alt und jung. Und unsere Aufgabe ist es ein Stück weit, sowohl für politische Rahmenbedingungen zu sorgen, als auch durch eben unser Wirken oder unsere Arbeit hier das Verbindende zu suchen. Und wir Menschen haben halt wahrscheinlich auch ein bisschen getrieben durch viele Ängste eher immer so ein bisschen Abgrenzungstendenzen und nicht die Tendenz, das Verbindende zu suchen, sondern eher zu gucken, was ist vielleicht anders an dem anderen, was ist schwierig, wo könnte ich an eine Hürde stoßen. Wir denken ganz viel in Problemen. Das würde einem jetzt wahrscheinlich ein Unternehmensberater, der zu innovativen Produkten berät oder zu einer neuen, verbesserten Unternehmenskultur, würde sogar das Gleiche sagen in seinem Feld. Und das kann ich für die Inklusion eigentlich auch sagen. Ich glaube, ein bisschen mehr in Lösungen zu denken und in Wegen, die erstmal gehen und das als Basis nehmen oder als Fundament und Vertrauensbasis, kann man sagen, auf der man dann eben auch für andere Dinge aufbauen kann. Das finde ich eigentlich so eine zielführende Idee.
Das führt mich so ein bisschen zum Sport tatsächlich. Und zwar kennst du dich damit zwangsläufig ja sehr gut aus. Und der Sport hat ja seit vielen Jahren bekannterweise einen sehr, sehr starken, wie soll ich sagen, sozialen Aspekt. Das heißt, in vielen Bereichen, wo Kriminalität eine Rolle spielt, in vielen Bereichen, wo soziale Ungleichheit eine Rolle spielt, auch gerade in sogenannten Entwicklungsländern, ist es ja immer wieder so, dass Sport dazu führt, dass Menschen sich finden, dass Menschen Potenziale sehen und aus diesem Kreislauf ausbrechen können.
Also ich glaube, dass der Sport wirklich gute Möglichkeiten gibt, auf der einen Seite Energie zu aktivieren, aber auch Energien loszuwerden. Und wie gesagt, der Sport als gemeinsamer Erfahrungsraum und dass sich Menschen da treffen, die eine gemeinsame Leidenschaft haben, die ist erstmal nicht sehr theoretisch, die ist erstmal nicht sehr politisch. Natürlich hat Sport eine politische Komponente, aber erstmal ist der Sport wirklich was Physisches, was für den Kopf, fürs Herz, wo Hormone wie Adrenalin ausgeschüttet werden. Das ist erstmal Sport und der hat dadurch ganz viele Möglichkeiten, eben auch Menschen zusammenzubringen und Menschen auch ganz viel über sich und andere zu zeigen. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Also ich denke immer für mich, mir hat der Sport ganz viel über mich beigebracht, weil als Kind das nicht sieht, war meine Erfahrung eigentlich immer, dass die Leute meinen Eltern oder mir gesagt haben, oh Gott, das ist sehr schlimm, dass du nicht siehst und es ist, dass dein Leben ist sehr schwierig dadurch. Mein Leben ist auch oft schwierig, wenn ich wieder über irgendeinen abgestellten E-Scooter stolper, den irgendjemand nicht wegräumen wollte. Ist mein Leben in dem Moment, denke ich, ja, was Blödes auch. Kannst du den bitte nicht direkt von meiner U-Bahn-Treppe abstellen, sondern vielleicht mal irgendwo an der Seite. Nur weil du es eilig hast, muss ich hier nicht drüber fallen. Das ist schon doof, aber es gibt halt ganz viele Dinge, wo ich glaube, da komme ich sehr viel besser klar wie viele andere Menschen. Das zum einen und zum zweiten habe ich durch den Sport und durch natürlich jetzt auch meine Arbeit und viele Menschen in meiner Umgebung natürlich auch oft Erfahrungen gemacht, wo ich was richtig gut kann, wo ich Fähigkeiten habe, wo ich vielleicht schneller bin, wo ich gewinnen kann, wo ich mich durchsetzen kann. Und diese Erfahrung ist extrem wichtig und positiv für uns Menschen.
Wenn wir das mal versuchen würden, aufs Arbeitsleben zu übertragen, was müsste ich dann als Arbeitgeber oder als Organisator tun? Oder was würdest du als wichtig erachten, dass ich versuchen kann, also eine ähnliche Umgebung zu bilden? Gerade für Menschen, die bis eben eher Schwierigkeiten hatten, für diesen Problem ist ein Brief zu schreiben. Wie kann ich die mit abholen? Wie kann ich Erfolg mit einbringen, damit sie nicht frustriert sind am ersten Tag?
Also ich denke, dass das Wichtigste ist, wirklich zu gucken, wo hat jemand eben seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, wo kann jemand eben auch Dinge lernen und sich aneignen. Also eben auch nicht immer nach der Perfektion direkt zu suchen, sondern erstmal zu sagen, wir sind offen für das, was da ist, was erlernt werden kann. Dann ist ein wichtiger Punkt sicher auch gemeinsam mit den Menschen selber und mit dem Team, das dazugehört, zu gucken, wo haben wir alle gemeinsam vielleicht auch Möglichkeiten, wo kann jemand anders eine Aufgabe nehmen und wo kann jemand eben, der vielleicht die Behinderung hat, eine Aufgabe gut machen. Also dass man wirklich auch versucht, zusammen zu erarbeiten und nicht reinzukommen und zu sagen, okay, du kannst das und das nicht und versuchen nicht dem anderen das Gefühl zu geben, du bist hier halt vor allem ein Teil des Problems. Und wir müssen jetzt auf dich Rücksicht nehmen, sondern vielleicht ist der Schlüssel ein Stück weit wirklich, anderen das Gefühl zu geben, du gehörst zu unserem Team und wir gucken gemeinsam, wo brauchst du Hilfe, was ist für dich easy möglich und wo können wir auch deine Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist für mich auch immer eine ganz interessante Fragestellung. Wie können wir das auch so ein bisschen umdeuten, dass Menschen mit Behinderungen nicht immer die sind, die Unterstützung brauchen, sondern auch die anderen die Unterstützung geben. Also ich meine, ich kenne diese Erfahrung, Gott sei Dank, im VDK bin ich als Präsidentin für meine Mitglieder da und kämpfe für gute Renten, obwohl ich noch weit weg bin vom Rentenalter und Rente jetzt mit meiner Blindheit überhaupt nichts zu tun hat, aber da setze ich mich für Themen von anderen Menschen ein, ja, die jetzt für mich im Moment ursächlich noch gar nicht so relevant sind in meinem jetzigen Leben, sondern es erst später werden. Aber das ist eben, finde ich, immer eine ganz schöne Erfahrung, dass ich halt für meine Mitglieder, vor allem die VDK-Präsidentin bin und nicht jemand, die nicht sieht und der man die ganze Zeit helfen muss, sondern meine Mitglieder schreiben mir und sagen, Frau Bente, jetzt machen Sie endlich mal was. Und ich finde das super. Also das ist eigentlich, wenn man so übertragen möchte, ein Stück weit das, wo ja Inklusion uns vielleicht auch hinführen kann und sollte.
Wir haben ja in beiden Welten immer wieder das Thema Vorbilder und Role Models. Was würdest du sagen, wie wichtig sind solche Vorbilder? Hattest du selbst welche?
Ich hatte natürlich immer so ein bisschen Vorbilder im Sport. Andere paralympische Sportler, die ich kannte oder von denen ich gelesen habe, die ich toll fand. Ich hatte meine Eltern als Vorbild, vor allem weil sich meine Eltern intensiv immer in der Gesellschaft eingesetzt haben für soziale Projekte, in der Kirche, bei den Landfrauen, im Roten Kreuz und so weiter. Das ist für mich schon ein Vorbild auch, dass ich gesehen habe, man kann selber durch eigenes Zutun das verändern in der Gesellschaft. Und ansonsten hatte ich aber, wie gesagt, Sportler so ein bisschen als Vorbild. Ich gucke immer so ein bisschen natürlich Richtung von Frauen, die sich in irgendeiner Weise durchgesetzt haben, die was Besonderes geschafft haben. Auch das ist für mich immer eine ganz spannende und schöne Möglichkeit, mir ein Vorbild zu suchen, weil ich eben heute immer noch sehe, wie herausfordernd es ist für Frauen, sich beruflich durchzusetzen, das Gleiche zu verdienen wie Männer, die guten Möglichkeiten zu haben, alles unter einen Hut zu bringen, Kinder und Karriere und so weiter. Und deswegen ist auch da für mich immer die Frage oder der Blick immer Richtung Vorbilder in verschiedenen Bereichen, die ich mir suche.
Wenn du gesellschaftlich wünschst, dir was spielen könntest, was wären so die drei Punkte, die du heute mit einem Schnippen ändern wollen würdest bei der guten Fee?
Okay, also da wir heute über Inklusion sprechen, werde ich mich ein bisschen darauf konzentrieren. Ich hätte sonst noch viele andere Wünsche an die gute Fee. Dann wünsche ich mir verschiedene Dinge. Ich würde mir erstmal im Bereich Inklusion wünschen, dass das Thema Barrierefreiheit verpflichtend wird, auch für private Anbieter von Dienstleistungen und Produkten. Wenn ich mir heute eine Waschmaschine kaufen will, die nicht nur ein Display hat, sondern auch Knöpfe und die vielleicht piept oder spricht, ist total schwierig. Und ich würde gerne mir die Produkte genauso aussuchen können wie alle anderen Menschen auch und hätte deswegen gerne die Verpflichtung, dass Produkte auch barrierefrei hergestellt werden müssen und Dienstleistungen barrierefrei angeboten werden müssen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, ich würde mir wirklich sehr wünschen von der guten Fee, dass sie wirksam wird gegen das Thema Armut oder für das Thema Beseitigung der Armut, weil ich in Deutschland schon einfach immer mehr in meiner Arbeit sehe, wir haben immer mehr ältere Menschen, die zur Tafel gehen und zu wenig haben, wo wir wirklich gucken müssen, wie wir eben geringe Renten aufwerten können, was wir für Menschen tun können, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, wie wir den knapp 3 Millionen von Armut betroffenen oder bedrohten Kindern und Jugendlichen helfen können. Also das ist ein Thema, das mich wirklich sehr umtreibt. Wie gehen wir mit Armut um in der Gesellschaft? Punkt 2 und Wunsch 3 ist natürlich, dass wir eine starke Demokratie brauchen und ich mir wünsche, dass wir sehr, sehr viel mehr Menschen wieder in diese Demokratie holen, sie dafür begeistern und gewinnen können und ihren Glauben und ihr Vertrauen in die Demokratie stärken können. Auch das ist ein ganz großer Wunsch, weil ich schon mit Schrecken drauf schaue, dass immer mehr Menschen Rechtsextremisten wählen und durch ihre Ängste einfach sehr verunsichert sind und leider dem Glauben anhaften, dass die Wahl von rechtsextremen Kräften ihre Probleme lösen wird, woran ich überhaupt nicht glaube. Ich glaube an eine Demokratie, die auch eine Suche nach Kompromiss bedeutet, die auch einen Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Sichtweisen bedeutet. Und das ist eine wirklich positive Sache und daran glaube ich sehr. Und da Menschen für zu gewinnen, alle Menschen, die hier leben und die davon profitieren dürfen, von sowas Tollem wie einer Demokratie, das ist Wunsch 3.
Kann ich alle nur unterstützen.
Dankeschön.
Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Wir richten ja unsere Gespräche an Entscheider, Entscheiderinnen in Unternehmen. Was ist so die wichtigste Botschaft, die du unseren Hörern mitgeben möchtest, die sich eben für Inklusion am Arbeitsplatz engagieren wollen?
Also die ganz wichtige Botschaft ist, hab keine Angst vor der Inklusion. Sie ist besser als ihr Ruf. Das finde ich ganz wichtig. In den Medien und in vielen Berichten, Gesprächen wird oft über die schwierige Seite der Inklusion diskutiert, weil Leute sagen, wir können das nicht schaffen, wir können das nicht leisten, es ist zu aufwendig, zu teuer, zu schwierig. Lasst euch davon nicht beunruhigen, weil Inklusion hat ganz viele Chancen, über die wird nur weniger gesprochen und geschrieben. Das ist Punkt 1. Punkt 2, es gibt ganz, ganz viele gute Informationen, die man sich holen kann beim Integrationsamt, bei der Bundesagentur für Arbeit, bei der Ansprechstelle für Arbeitgeber, bei Verbänden wie dem VDK, bei so vielen anderen Stellen. Also informiert euch gut. Das ist ja eine Kernkompetenz von Unternehmen, Informationen zu sammeln. Also geht auf Hamsterbeutezug und sammelt euch Informationen und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Ich hätte noch eine Frage auf der persönlichen Ebene und die ist ihm tatsächlich, du bist ja nur als Sportlerin garantiert sehr oft hingefallen. Also quasi, wie du gerade beschrieben hast, beim Stolpern sowieso auch im Alltag, aber eben auch diesbezüglich. Was ist denn, wenn man mal so richtig hingefallen ist, was motiviert einen dazu, wieder aufzustehen?
Also mich hat immer motiviert, dass ich hinfallen, das ist ja was sehr Endgültiges und ist was Schmerzhaftes und ist nicht so schön wie eine Goldmedaille oder wie sich weiter bewegen, vorankommen. Und das hat mich immer motiviert. Also ich fand hinfallen nie so die Option für mich und habe deswegen mich allermeistens wieder fürs Aufstehen entschieden und finde auch die Erfahrung des Wiederaufstehens eine gute, weil man immer was mitnimmt. Im besten Fall keine Narbe, habe ich auch ein paar mitgenommen, aber im besten Fall nimmt man positive Dinge mit. Und das finde ich, ja, ist eigentlich eine schöne Motivation, die auch für das Leben außerhalb des Sports oder wie auch immer extrem sinnvoll und gut sein kann. Und deswegen würde ich immer sagen, gut für die Menschen, die das als Training für sich sehen können.
Wie fühlt es sich eigentlich an, eine Goldmedaille oder vielleicht sogar die 12. Goldmedaille irgendwann in den Händen zu halten?
Fühlt sich gut an, vor allem, wenn man, ja, also klar, wenn man die Medaille selber in der Hand hat, die ist kalt und schwer und man weiß, die gehört jetzt mir ganz allein. Das ist auch ein großer Unterschied zur Politik im Übrigen, da kriegt man nie Goldmedaillen, da kriegt man immer nur drauf und kriegt entweder gesagt, du schaffst nicht genug oder du willst zu viel. Dann gewinnt man eigentlich selten Medaillen. Aber was an so einer Medaille schon schön ist, wenn man dann da oben steht auf dem Siegertreppchen, auch mit, in meinem Fall, dem Begleitläufer zusammen, mit dem zusammen was gewonnen hat, das ist schon einfach ein tolles Gefühl, wenn man weiß, es ist wirklich auch ja richtig was geschafft, ist richtig was Besonderes und das kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Und wie gesagt, bei mir war ja immer das Schöne auch, dass ich es mit den Begleitläufern zusammen meine Goldmedaillen errungen habe und erkämpft habe und dann war das immer auch so ein Teamerfolg. Und das ist auch bis heute für mich. Ich gewinne heute ja nichts mehr, aber ich bin letztes Jahr mit meinem Freund den Köln-Marathon gelaufen und habe eine neue Bestzeit geschafft. Für uns beide war es die Bestzeit. Das war auch total cool. Also das war für mich auch eine Goldmedaille. Das hat sich für mich auch voll gelohnt.
Für dich waren die Goldmedaillen was Besonderes. Für uns das heutige Gespräch mit dir. Ganz lieben Dank. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet.
Vielen Dank. Mir auch. Und ich wünsche euch alles Gute und danke für einen schönen Podcast.
Danke. Auch viel Erfolg.
Ebenso. Alles Gute. Ciao.
Danke. Ciao.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.